Liebe Gemeinde, wir hören auf den Predigtext des heutigen Palmsonntages. Er steht im Markus-Evangelium, 14. Kapitel, die Verse 3 bis 9. Diese Verse, diese Begebenheit ist eingerahmt von zwei sehr dunklen kleinen Begebenheiten. Vorher wird erzählt, wie Hohepriester und Schriftgelehrte suchen, Jesus zu ergreifen und töten zu lassen. Und danach, direkt danach, wird erzählt, wie Judas seinen Verrat plant und durchführt. Es sind also diese dunklen Wolken, die für die Passion charakteristisch sind, schon deutlich erkennbar. Und sozusagen unter diesen dunklen Wolken hören wir nur diese Begebenheit. Aus einem kleinen Ort, wahrscheinlich östlich von Jerusalem, namens Bethanien. Und als er in Bethanien war, im Hause Simons, des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Glas mit unverfälschtem und kostbarem Nardenöl und zerbrach das Glas und goss es auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander: Was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach: Lasst sie in Frieden. Was betrübt ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Und ihr habt alle Zeit Arme bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinem Leib im Voraus gesalbt für mein Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. In dieser Geschichte tauchen verschiedene Personen auf, verschiedene Handelnde. Und ich möchte uns diese Person einmal vorstellen und habe auch gleich eine Aufgabe für euch. Nämlich, dass ihr guckt, welche Person ist euch ähnlich? Oder welche Person sollte euch ähnlich sein? Manchmal ist es ja so, dass man Personen in Geschichten so sehen kann wie ein Mantel, in den man hineinschlüpft, sodass man auch in diese Person hineinschlüpft und guckt, passt das, was diese Person tut oder sagt, zu mir? Bin ich dieser Person ähnlich? Kann ich mich mit dieser Person identifizieren? Es sind vier Personen, die ich vorstellen möchte. Einmal ist das Simon, der Aussätzige. Man könnte ihn verachten oder missachten oder über ihn hinweggehen in dieser Geschichte, weil er so ganz bedeutungslos erscheint. Und trotzdem, er wird namentlich genannt. Ganz viele Akteure in der Bibel werden gar nicht namentlich genannt, aber dieser Mann wird genannt. Was tut er? Er hat ein offenes Haus. Er hat eine offene Tür. Er lässt die Jünger hinein, auch Jesus. Und sie dürfen dort essen, sie können sich dort wohlfühlen, dieser Mann ist gastfreundlich. Mir ist es gekommen, dass immer wieder im Neuen Testament steht, seid gastfreundlich. Es kann sogar eine Gabe des Geistes Gottes sein, dass man Gastfreundschaft üben kann, sozusagen wirklich als Berufung. Und ich glaube auch, das Reich Gottes, auch in unserer Zeit, würde förmlich zusammenbrechen, wenn es diese Menschen nicht gäbe, die man oft übersieht. Menschen, die ihre Tür öffnen. Und ich glaube auch, dass das Öffnen der Tür, was ja etwas ganz Vordergründiges, Äußerliches ist, etwas sein kann, dass etwas Inneres in uns gespiegelt wird. Ja, ich glaube, eine offene Tür und ein offenes Herz gehören zusammen. Und so stelle ich mir diesen Menschen vor, Simon, den Aussätzigen. Er hatte eine offene Tür und ich denke, er hatte auch ein offenes Herz. Und dann kommt diese Frau, die offensichtlich die Heldin dieser Geschichte ist. Das Erste, was man bei ihr wahrnimmt, ist eben, dass sie eine Frau ist. Gerade in dem Kontrast zu den Jüngern. Die Jünger beschweren sich ja über diese Frau. Und die Frau ist tatsächlich mutig, dass sie etwas tut, wovon sie sich ja denken kann, dass das bei den Männern, die da sitzen, nicht gut ankommt. Das, was wir da wahrnehmen können, wird eigentlich verschärft durch das Wissen, was wir um diese Zeit haben. Denn in der Zeit Jesu war die Gesellschaft sehr, sehr viel patriarchalischer als die heutige Gesellschaft. Und Jesus stellt sich zu dieser Frau und das ist etwas Besonderes, etwas, was ihn heraushebt. Es gibt eine Stelle im Lukas-Evangelium in einer bestimmten Handschrift, wo es heißt, dass Jesus verurteilt wurde, nicht nur wegen der Tempelreinigung, sondern auch, weil er sich zu den Frauen gehalten hat. Unsere Wissenschaftler sind sich ja oft sehr uneins, aber hier sind sich mal einig, dass sie sagen, so eine Bemerkung kann nur hineingekommen sein, wenn da historisch etwas dran war. Und unsere Geschichte bestätigt es ja auch. Jesus hat sich zu dieser Frau gestellt. Und irgendwie durch Jesu Verhalten, durch das Verhalten der Jünger, kommt dieses Thema Frauen, Männer doch in den Vordergrund. Wenn man die Geschichte so wahrnimmt, und ich tue das jetzt einfach mal, dann ist man, finde ich, versucht, in irgendwelche Klischees zu verfallen. Und ehrlich gesagt, ich habe unzählige Auslegungen gehört, wo dies auch geschieht. Etwa so. Da ist auf der einen Seite diese gefühlvolle Frau, die sie ihre Liebe zeigt. Und auf der anderen Seite diese harten, rationalen Männer, die ihren Unmut kundtun. Und aus diesem Gegenüber wird dann etwas Moralisches konstruiert und am Schluss gesagt, das eine sei gut und das andere sei schlecht. Ich bin der Meinung, dass diese Klischees irgendwie vielleicht Ansatzpunkte haben in unserer Erfahrung, aber sehr oft gar nicht berechtigt sind. Wir gucken jetzt einmal auf diese Frau. Was tut diese Frau? Sie hat ein Fläschchen sehr, sehr kostbares Öl. Und sie zerbricht dieses Fläschchen und gießt das Öl Jesus über den Kopf. Warum tut sie das? Man könnte meinen, ja, das ist ein alter Brauch, so wie wir es in dem Psalm 23 kennen. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Das heißt, der Gastgeber hat zu damaliger Zeit die Menschen begrüßt und geölt und dann gab es ein Festmahl. Aber das kann hier irgendwie nicht sein, weil das Essen ja schon begonnen hat. Also muss es etwas anderes sein. Hat diese Frau etwas Prophetisches gedacht oder gewollt, sodass sie den Gesalbten, nämlich Jesus, Messias heißt ja Gesalbter, eben salbt und so als König proklamiert, etwa wie das der Samuel auch getan hat bei Saul und David? Das wäre möglich. Wenn es so war, dann war das auf jeden Fall eine prophetische Zeichenhandlung und es zeigt, dass diese Frau wirkliche Christuserkenntnis hatte. Wenn man diesen Gedanken einmal zu fassen hat und noch ein bisschen gräbt, kommt man noch auf Folgendes. Es gab ja bei den Schriften, die im Qumran gefunden wurden, auch eine vollständige Jesaja-Schrift. Diese Jesaja-Schrift gleicht sich zu 99% mit unseren Jesaja-Büchern, die wir in unseren Bibeln haben. Aber an einigen wenigen Stellen eben doch nicht. Und das Aufregende ist und tatsächlich sehr, sehr bemerkenswerte, dass dieser leidende Knecht, der in Jesaja 53 beschrieben wird, der Gottesknecht, von dem es heißt, die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, dass dieser Knecht nicht nur ein Knecht ist, sondern eben auch Gesalbter, Christus, Messias. Wenn diese Frau das erkannt hat, hat sie möglicherweise das alles gesehen und hineingenommen, eingekleidet in ein prophetisches Zeichen. Sie hat ihn gesalbt. Dann wäre das aber so, dass diese Frau sehr, sehr viel verstanden hat. Bei Johannes erfahren wir, dass es eben die Maria war, also die Schwester von der Martha. Und als die Martha umtriebig war und im Haushalt alles Mögliche herangeschafft hat, um die Jünger zu bewirten, hat er die Maria gesessen und gehört, was Jesus gelehrt hat. Das bedeutet, sie hat tatsächlich sehr, sehr viel verstanden. Und wir müssen sagen, wenn wir sehen, wie die Jünger reagiert haben, etwa auf seine Leidensankündigungen, wenn das alles so ist und sich so bestätigt, da hat sie ein sehr viel tieferes Verständnis von Jesus gehabt als die Jünger. Wir können also nicht sagen, hier einfach diese gefühlvolle Frau und auf der anderen Seite die rationalen Männer. Nein, sie war wahrscheinlich eine ganz intelligente, tiefsinnige Frau, die eine prophetische Ader hatte. Und das hat sie alles in dieses Zeichen hineingegeben, auch mit einem großen Herz und mit viel Liebe. Ich muss daran denken, dass wir auch in der Gemeinde diese prophetischen Stimmen brauchen. Vielleicht heute mehr denn je. Die Propheten, die erstmal verstören können, etwas sagen, was nicht so glatt runterläuft, aber trotzdem umso wichtiger sind. Und das ist diese Frau. Die nächsten Akteure sind die Jünger, die sich beschweren und die unzufrieden sind. Ich muss erstmal, das ist einfach ein Bedürfnis bei mir, diese Jünger ein bisschen in Schutz nehmen. Ich habe gesagt, dass diese Klischees oft gar nicht so hilfreich sind und ich habe dieses Klischee bei der Frau versucht zu relativieren und ich muss es jetzt bei den Jüngern auch tun. Das, was die Jünger tun, ich sage das jetzt einfach auch wirklich ganz offen als Mann, ist ja auch irgendwie verständlich. Da ist so eine Frau, die kommt daher, die hat etwas unsäglich Teures, also über 300 Denare, Silbergroschen. Ein Denar, das ist der Tageslohn eines Tagelöhners. Das Ganze ist also ein Jahresgehalt eines Tagelösers. Sollte man nicht verantwortlich mit Besitz und Gut umgehen? Und jetzt macht sie so etwas, ja, Irrationales. Sie schüttet das einfach weg. Na gut, sie schüttet es nicht weg, aber sie schüttet es auf Jesu Haupt. Und das Ganze ist ja irgendwie dann doch unpassend und irgendwie auch eine Unterbrechung dieser schönen Mahlzeit. Ich denke, so haben die Jünger gedacht. Aber sie haben noch mehr gedacht. Sie haben gesehen, das, was wir haben an Besitz, wenn wir von Gottes Geboten her denken, gehört nicht nur uns, die wir reich sind oder wohlhabend sind, sondern es gehört eben auch den Armen. Luther hat das auch gesagt, wenn wir das bei uns behalten, da sind wir Diebe, weil wir es den Armen wegnehmen. Ein interessanter Gedanke, den gibt es auch im Judentum. Man wusste, es gibt eine große Solidargemeinschaft der Menschen. Und da, wo Menschen arm sind, ist sie zerbrochen. Und der Wille Gottes ist, dass diese Solidarität wiederhergestellt wird. So steht es etwa im 5. Mosebuch, im 15. Kapitel. Das heißt, das, was die Jünger wollen, ist etwas Gutes, etwas Heilsames. Ja, man muss es sagen, es gehört zu der Gemeinde, dass es diese Gastfreundschaft gibt. Es muss diese prophetischen Stimmen geben. Es muss aber auch die geben, die ein Herz für die Armen haben. Und die, die das haben, wir kennen das vielleicht auch aus unseren Tagen, die protestieren manchmal und hier protestieren die Jünger auch. Jesus macht das, finde ich, sehr liebevoll. Weil er es so liebevoll tut gegenüber den Jüngern, deswegen gehe ich ja auch nicht so hart mit diesen Jüngern ins Gericht und ich bin ja auch ein Mann. Er sagt ihnen, pass mal auf, Arme habt ihr alle Zeit. Und er spielt auf dieses Kapitel des 5. Mosebuches an, was ich eben zitiert habe. Da steht nämlich drin, ja, ihr werdet nie ganz die Armen aus eurer Gesellschaft verlieren. Es wird immer irgendwie Arme geben. Das heißt, dieses Problem der Armut, so sehr wir uns mühen, wir kriegen es irgendwie nicht weg. Und Jesus spielt darauf an und sagt, ja, Arme habt ihr alle Zeit. Und er sagt, ja, eure Gedanke ist allgemein ein guter Gedanke. ergreift nur jetzt in diesem Moment nicht, weil ihr jetzt das, was hier prophetisch deutlich wird, nicht wahrnimmt. Das ist das Gute an den Jüngern. Und doch ist etwas, was bei den Jüngern tatsächlich sehr, sehr problematisch ist. Und das nenne ich jetzt einfach mal das, was man auch eine Krämerseele nennt. Ich hoffe, ihr kennt diesen Begriff. Manchmal wird er verwendet. Eine Krämerseele, was ist das? Das ist eine Kaufmannsseele. Das ist eine Seele, die die Wahrnehmung konzentriert auf das, was man vom Geld her sehen kann. Ja, alles, was wir sehen, hat auch irgendwie eine wirtschaftliche Seite. Und diese wirtschaftliche Seite, diese Geldseite, kann tatsächlich sehr in den Vordergrund treten. Dass eine Frau, die kippt Nadenöl aus. Er könnte jetzt an ganz viel denken, auch an ganz viel Biblisches. Das tun die Jünger aber nicht. Es ploppt bei den Jüngern etwas anderes auf in ihrem Gedanken, nämlich Geld. Sie könnten auch denken, Psalm 133, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander sitzen und wenn das Salböl über den Kopf durch den Bart fließt. Das wäre auch eine Assoziation gewesen, die möglich sogar viel naheliegender gewesen wäre. Aber sie denken, wie teuer, Geld, Nützlichkeit und alles kommt in ein bestimmtes Gefälle. Dieses Gefälle, dieses Sehen dieser wirtschaftlichen Seite, dieser Geldseite ist nach meiner Wahrnehmung sehr, sehr verbreitet. Und sie steht meistens konträr zum Reiche Gottes. Es gibt diese Seite des Geldes, auch der Logik des Geldes. Aber diese Logik, die daran sichtbar wird, ist nicht die Logik in der Gemeinde. Auch nicht die Logik, die die Gemeinde regieren sollte. Es ist ganz wichtig, dass wir uns davon frei machen und, ich sage es einmal drastisch, dass die Krämerseele in uns stirbt. Oder dass sie mit Jesus in den Tod gegeben wird. Dass Jesus hier etwas Neues tut, etwas verändert. Es werden noch andere genannt, nämlich die Verkündiger. Die Verkündiger des Evangeliums. Das sind wir. Das sind direkt wir, weil Jesus ja von der Zukunft spricht und davon spricht, dass weltweit dieses Evangelium verkündigt wird. Es ist ganz selten im Evangelium, dass wir direkt angesprochen werden. Und Jesus sagt zu uns, dass wir Verkündiger des Evangeliums sind. Sind wir das? Ist das sozusagen unser Wesenskern? Oder wir könnten sagen, unser Markenkern, wie auch immer wir das sehen wollen. Ich glaube, diese Frage ist gut, ist heilsam, wenn wir sie ohne Druck wahrnehmen. So wie ich das versucht habe am Anfang zu sagen, dass man einen Mantel anzieht und guckt, passt dieser Mantel oder passt er nicht. Es gibt Menschen, die lesen ihren Enkelkindern eine biblische Geschichte aus der Kinderbibel vor. Genau das, glaube ich, hat Jesus gemeint. Es gibt Menschen oder es gibt Leute in unserer Gemeinde, die an ihrem Arbeitsplatz etwas sagen von dieser Hoffnung, die in uns ist. Es gibt so vieles, was geschieht. Und wir sind alle unterschiedlich und auch dieses Verkündigen geschieht immer unterschiedlich. Es wäre tatsächlich gut, wenn wir tatsächlich mal den einen oder anderen Mantel anprobieren und gucken, wie können wir daran Anteil haben, dass das Evangelium läuft. Ich glaube ganz sicher, dass jeder einen Platz hat und auch das ist wesentlich für uns als Gemeinde. Also es gibt die Gastfreundlichen, die ihr Herz, aber auch ihre Tür öffnen. Es gibt die Propheten, die etwas sagen und oft auch tun, was verstören kann, aber immer etwas Neues bringt von Gott her. Es gibt die, die ein Herz für die Armen haben. Und es gibt diejenigen, die eine Krämerseele haben. Und ich hoffe, dass wir es schaffen, dass hier von Gott her etwas Neues kommt. Jesus hat diese Krämerseele kritisiert auf seine Weise. und hat gewollt, dass die Jünger nicht in diesem Denken gefesselt sind. Und es gibt die Verkündiger. Alle sind irgendwo Verkündiger und wir können wissen, auch diese Verkündiger gehören zum Wesen der Gemeinde dazu. Eine Person, die hier vorkommt, habe ich allerdings nicht genannt. Und wahrscheinlich gibt es bei manchen auch schon ehrlich Proteste, dass jetzt eine doch nicht ganz unwesentliche Person nicht vorkam. Diese Person ist Jesus Christus. Diese Person ist die, um die sich alles dreht. Und ohne die alle diese Gedanken völlig wertlos sind. Ohne ihn gäbe es keine wirklich gute Gastfreundschaft, so dass Gemeinde gebaut wird. Ohne ihn gäbe es keine Prophetie. Ohne ihn wäre unser Mühen für die Armen nutzlos und wertlos. Ohne ihn gäbe es erst recht keine Verkündigung. Auf ihn läuft alles zu und diese Frau hat auf ihn hingewiesen. Er ist der Gesalbte, der König, der wirklich uns regieren kann und soll. Und es ist ein König, der für alle gestorben ist, der es gut gemacht hat. Ich erinnere nochmal an diesen Vers aus Jesaja 53, ich habe ihn erwähnt. Die Strafe liegt auf ihn, auf dass wir Frieden hätten. Diesen Frieden haben wir und dieser Frieden hüllt alles ein. Auch alle Personen, die genannt wurden und auch unser Nachdenken um Identität. Wer sind wir und wer sollen wir sein? Gott kann und will durch uns sein Reich bauen. Und ich wünsche uns allen eine gesegnete Passionswoche. Amen.